Der 20. Juli 1944, der für uns im deutschen kollektiven Gedächtnis ein Schlüsselereignis ist, das auf Widerstand, auf deutschen Widerstand verweist, ist nur eins von vielen Elementen von Widerstand, den einzelne Deutsche begangen haben. Wichtig ist, dass es einzelne Deutsche waren oder kleine Gruppen und dass die ganz große Mehrheit in der Bevölkerung eben keinen Widerstand geleistet hat, sondern das Regime mitgetragen hat, in bestimmten Phasen begeistert gefeiert und realisiert hat und in Teilsegmenten dann halt einfach es toleriert hat. Widerstand war von 1933 bis 1945 mit Blick auf Deutsche die absolute Ausnahme.
Diese Folge von Geschichte Europas erscheint wenige Tage vor dem 20. Juli 2024, dem 80. Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944. Mit Dr. Christopher Dove schauen wir deshalb jetzt auf die lange Vorgeschichte und Vorbereitung des Attentats, den Beweggründen für und der Planung des damit zusammenhängenden Umsturzversuchs. Und warum diese sogenannte Operation Walküre letztlich scheiterte und was mit den Verschwörerinnen und Verschwörern, darunter auch Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, letztlich geschah. Wie ihr am Ende der Folge hören werdet, haben Dr. Dove und ich uns bereits zu einer neuen Aufnahme verabredet, in der wir über den Rückblick auf den 20. Juli 1944 und die unterschiedlichen Erinnerungskulturen darauf schauen. Sobald diese Folge erschienen ist, wird sie, genau wie andere inhaltlich verknüpfte Folgen, in der stets aktuell gehaltenen Liste in den Shownotes erscheinen. Ich freue mich sehr über euer Feedback per Mail oder Kommentar unter der Folge und zudem wäre es super, wenn ihr mich bei der Produktion des Podcasts mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder sogar einem monatlichen Beitrag auf Steady unterstützt. Nun aber zum Interview. Herr Dr. Dove ist hier zum ersten Mal zu Gast und stellt sich und seinen Weg zum Thema des Attentats vom 20. Juli 1944 zunächst vor. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem April 2024.
Mein Name ist Christopher Dove, ich bin Historiker und arbeite im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Ich habe 2005, 2006 in Stuttgart die erste Dauerausstellung für die Stauffenberg-Erinnerungsstätte in Stuttgart erarbeitet, habe seitdem aus inhaltlich kuratorischer Sicht die Stauffenberg-Erinnerungsstätte begleitet, habe 2019 eine Ausstellung anlässlich 75 Jahre 20. Juli zu den Deutungskämpfen, den aktuellen Deutungsauseinandersetzungen 2019 um Stauffenberg und den 20. Juli gemacht und habe 2022 die Dauerausstellung in der Stauffenberg-Erinnerungsstätte neu kuratiert.
Wir sprechen heute, das haben wir im Vorgespräch so festgelegt, auch über den 20. Juli, aber Ihnen war es auch wichtig zu sagen, dass dieses Ereignis einzuordnen ist in einen viel, viel größeren Kontext. Fangen wir erstmal damit an. Ganz vorne bei uns steht auf der Frageliste, was ist der 20. Juli 44 und es ist auch einfach erstmal ein Tag im Zweiten Weltkrieg und es ist auch ein Tag, an dem der Holocaust unter anderem mit stattfindet. Was charakterisiert den 20. Juli 1944?
Zunächst einmal ganz einfach, es ist ein Datum im Zweiten Weltkrieg. Es ereigneten sich viele Dinge an unterschiedlichen Orten der ganzen Welt. Wenn ich beispielsweise in die Normandie schaue, dort tobten heftige Kämpfe. Die Alliierten waren ja 6 Wochen vorher dort gelandet und hatten dann begonnen, das von Nationalsozialisten besetzte Europa schrittweise militärisch zu befreien. Wenn ich nach Italien schaue, dort tobten ebenfalls Kämpfe. Die Alliierten hatten Rom schon befreit und rückten nach Norden vor und verdrängten so dann die deutschen Besatzungstruppen weiter nach Norden, nach Norditalien. Wenn ich dann nach Ostmitteleuropa schaue, so ist es die Zeit, in der die deutsche Heeresgruppe Mitte dann militärisch zusammenbricht. Ein Schlüsselereignis bei den Kämpfen an der Ostfront. Danach und infolge dieser Kämpfe konnten die sowjetischen Truppen immer schneller nach Westen vorrücken, die von den Nationalsozialisten besetzten Gebiete zunächst in der ersten Runde befreien und dann auch dann das deutsche Reichsgebiet erreichen und so dann peu à peu dann im Jahr 1945 vor allem auch dann zusammen mit den Westalliierten nach Deutschland vorrücken. Im Juli 1944 standen die sowjetischen Truppen etwa da, wo heute die Grenzen zwischen Polen und der Ukraine bzw. Polen und Weißrussland sind und rückten Richtung Lemberg und Brest-Litowsk vor. Und es ist ein Weltkrieg, der nicht nur in Europa tobte. Ich schaue jetzt in den Pazifik. Dort bereiteten die Amerikaner die Befreiung der Insel Guam, die zu den Marianen gehört, vor, die am folgenden Tag mit einer großen Landungsoperation begann. Und das ist, wenn man aus der Perspektive der Insel Guam oder der Marianen schaut, das ist der Schlüsselmoment, dass Guam bis heute als ein externes Territorium zu den Vereinigten Staaten gehört. Und insofern aus einer Perspektive Guams auch ein Schlüsselereignis der Geschichte. Wenn ich das Thema Holocaust aufgreife und dann auf das Vernichtungslager Auschwitz schaue, dort wird am 20. Juli weiterhin und fortgesetzt dann der Holocaust realisiert, und zwar mit der Ermordung der ungarischen Juden. Und, das ist dann jetzt etwas aus einer spezifisch deutschen Perspektive, im deutschen Führerhauptquartier in der Wolfschanze in Ostpreußen, heute gehört das zu Polen, explodierte während einer Besprechung mit Adolf Hitler eine Bombe.
Und wenn auch all diese anderen Aspekte äußerst interessant sind, konzentrieren wir uns trotzdem auf den Weg, der zu dieser Bombenexplosion führte. Beginnen aber mal ganz vorne. Diese Bombe explodiert in Gegnerschaft zum Nationalsozialismus und zu Adolf Hitler. Wann beginnt diese Gegnerschaft?
Die nationalsozialistische Geschichte beginnt ja nicht 1933, sondern bereits in der Weimarer Republik. Die Nationalsozialisten zählen zu den radikalen und gefährlichsten Gegnern der ersten deutschen Demokratie der Weimarer Republik. Dementsprechend stellten sich ganz unterschiedliche demokratische Kräfte in der Weimarer Republik den Nationalsozialisten in den Weg und versuchten, deren Versuche, die Demokratie zu zerstören, dann zu verhindern. Das Jahr 1933, also das Jahr, in dem Hitler Reichskanzler wird und eine nationalsozialistisch-konservative Regierung gebildet wird, mit der dann sofort die Gleichschaltung und die Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur beginnt, ist ein tiefer Einschnitt. Das, was bis dahin ein Kampf um die Demokratie war, wird jetzt für die demokratischen Kräfte, für die anderen Gegner des Nationalsozialismus, wird dann handeln als Widerstand in einer Diktatur. Und der 20. Juli 1944, der für uns im deutschen kollektiven Gedächtnis ein Schlüsselereignis ist, das auf Widerstand, auf deutschen Widerstand verweist, ist nur ein von vielen Elementen von Widerstand, den einzelne Deutsche begangen haben. Wichtig ist, dass es einzelne Deutsche waren oder kleine Gruppen und dass die ganz große Mehrheit in der Bevölkerung eben keinen Widerstand geleistet hat, sondern das Regime mitgetragen hat, in bestimmten Phasen begeistert gefeiert und realisiert hat und in Teilsegmenten dann halt einfach es toleriert hat. Widerstand war von 1933 bis 1945 mit Blick auf Deutsche die absolute Ausnahme. Wir sollten mit dem Blick auf den Widerstand von Deutschen aber nie aus dem Auge verlieren, dass ja das nationalsozialistische Deutschland schrittweise ab 1938 andere Nachbarländer besetzt hat und es in diesen Nachbarländern zunehmend mehr Widerstand gab, der sich dann gegen die Besetzer, gegen die deutschen Besatzer richtete. Aber diesen Widerstand, den nicht deutschen Widerstand in den besetzten Teilen Europas, den verhandeln wir nicht, den denken wir nicht mit, wenn wir das Datum 20. Juli 1944 dann als Chiffre nennen.
Widerstand ist ja auch sehr vielfältig. Widerstand kann von Nonkonformität bis zur Gewalt gehen. Und wir sind hier ja ganz eindeutig am äußeren Ende der Gewalt, bei der Gewalt gegen nicht nur Dinge, sondern auch Personen. Und auch das war ja im NS nicht einzigartig. Welche direkten Angriffe auf NS-Größen gab es denn vor dem 20. Juli 1944?
Wir müssen, wenn wir uns den Widerstand in seiner Breite anschauen, müssen uns zwei Dinge vergegenwärtigen. Zum einen müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass sich die nationalsozialistische Diktatur immer weiter radikalisierte und dass sich dann auch immer neue Zielsetzungen bei der Terror- und Verfolgungs- und Vernichtungspolitik ergaben. Das ist das eine, was wir mitdenken müssen, was auch mit Blick auf Widerstand wichtig ist. Und das zweite sind die unterschiedlichen Formen und Möglichkeiten, die sich einzelnen Menschen ergaben. Es war ein Unterschied, ob ich im Sommer 1933 Flugblätter verteilt habe oder ob ich es dann während des Zweiten Weltkriegs machte und damit dann ein Delikt aus Regimesicht beging, das sofort mit der Todesstrafe verbunden war, um ein Beispiel zu nennen. Wir haben vielfältige Formen des Widerstandes, und dieser Widerstandsbegriff hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nochmal verändert. Beispielsweise haben wir lange Zeit nicht in den Blick genommen, dass jüdische Verfolgte dann Widerstand geleistet haben, in den Untergrund gegangen sind, in den besetzten Gebieten Europas und dort mit der Waffe gegen die nationalsozialistischen Verfolger und Besetzer als Teil der jeweiligen nationalen Widerstandsbewegung gekämpft haben. Wir haben 1933, 1934, 1935, 1936 aus der Arbeiterbewegung immer wieder Versuche des Widerstandes, Versuche aufzuklären über Verbrechen des Nationalsozialismus, Versuche, politische Grundstrukturen zu bewahren für eine Zeit nach dem Nationalsozialismus. Und diese Gruppen wurden brutal verfolgt. Wir haben, wenn wir an andere Formen des Widerstandes denken, Georg Elser, der 1939 versucht hat, mit einer Bombe, die er selber ganz alleine gebaut hat, Hitler zu töten, um so dann den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, also die Herbeiführung des Krieges durch die Nationalsozialisten, zu verhindern. Diese Bombe explodierte, doch war Hitler kurz vorher ja abgereist, so dass Elser sein Ziel nicht erreichte. Und wenn wir von der Umsturzbewegung des 20. Juli sprechen, so haben wir dann eine sehr vielfältige Bewegung, die sich aus unterschiedlichen Personen und Gruppen zusammensetzt, die in den 30er Jahren entstand, sich mehrfach dann umgruppierte und dann dadurch auszeichnete, dass sie in bestimmten Momenten nicht nur den Nationalsozialismus beseitigen wollten, sondern auch Zugang zu staatlichen und militärischen Machtquellen hatte, so dass sie dann anders als der einzelne mutige Widerstandskämpfer Georg Elser in bestimmten Momenten zumindest die Option hatten, auch Militär- oder Polizeikräfte zu versuchen, gegen das Regime einzusetzen, um so die Diktatur herauszuzerstören. Die Geschichte dieser Umsturzbewegung ist eine ganz, ganz, ganz komplizierte mit immer wieder Umgruppierung. Ich versuche das ein ganz klein bisschen zu vereinfachen, zu veranschaulichen, zu strukturieren. Und wir haben Menschen, die politische Gegner des Nationalsozialismus waren, schon in der Weimarer Republik, die ganz unterschiedliche politische Hintergründe haben. Wir finden dort Sozialdemokraten, wir finden aber auch konservative Politiker, die aus ihrer konservativen Überzeugung heraus den Nationalsozialismus ablehnten. Wir haben Kirchenvertreter, wir haben Gewerkschaftler. Insofern wir haben aber auch dann in einer späteren Phase Menschen, die 1933, 1934, vielleicht sogar bis weit in den Krieg hinein, überzeugte Nationalsozialisten waren und sich erst im Krieg dann wandelten. Das sind, wenn man sich das anschaut, in den Hochphasen können es Gruppen sein, die bis in eine Größenordnung von zwischen 150, 200 Personen ungefähr anwachsen und dann aber auch wieder in anderen Phasen dann wieder deutlich schrumpfen. Das ist Stoff für die Fachgeschichte, für viele Spezialstudien. Es gibt eine schöne Visualisierung dieser Umsturznetzwerke, wer wann mit wem dann Kontakt hatte, um Widerstand zu leisten über die Zeit von 1938 bis 1944, die auf 10-jährigen Recherchen der Historikerin Linda von Kaiserling-Rehbein basiert, die wir in der Stauffenberg Erinnerungsstätte dann visuell in einer Medienstation darstellbar und recherchierbar gemacht haben. Aber wenn ich das jetzt anfange, hier im Podcast zu erklären, dann sitzen wir noch übermorgen hier. Und ich habe ja mir vorgenommen, ich wollte vereinfachen und reduzieren. Und der eine wichtige Ansatzpunkt ist die Frage nach dem Umsturz. Wir haben, wenn wir danach fragen, wann kommen solche Koalitionen von Gegnern des Nationalsozialismus zusammen, die auch dann eine Möglichkeit hatten, auf staatliche Machtmittel zuzugreifen, dann haben wir einerseits einen ersten Anlauf im Jahr 1938, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg und in der Phase, als Hitler einen diplomatisch massiven Druck ausübt auf die Tschechoslowakei. Und da findet sich eine Koalition von politischen Hitlergegnern und einigen wenigen Militärs, aber noch nicht beispielsweise Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg oder Henning von Treskow, die wir dann später dann im Krieg als Schlüsselfiguren erleben. Und diese Gruppe versucht, einen Umsturz vorzubereiten, der aber dann abgesagt wird, nachdem Hitler diplomatisch es erreicht, dass die sudetendeutschen Gebiete mit Zustimmung der Garantiemächte Großbritannien und Frankreich und Italien dann von der Tschechoslowakei abgetrennt werden und Hitler als Beute zugewiesen werden. Da brechen diese Umsturzversuche zusammen. Dann kommt eine Phase mit sehr kleinen Gruppen, mit verschiedenen Überlegungen und Planungen, die mit dem Zusammenfinden von Gegnern des Nationalsozialismus, die sich auch viele Gedanken machen, wie könnte eine Zeit, eine Gesellschaft, wie könnte Politik aussehen, wenn es mal eine Zeit nach dem Nationalsozialismus gibt, aber die Verdichtung zu einer konkreten Umsturzbewegung bleibt extrem vage. Das ändert sich erst im Jahr 1943. Im Jahr 1943 gibt es zunächst Versuche von militärischen Gegnern des Nationalsozialismus, die in der Heeresgruppe Mitte, also die an der Ostfront, die zentrale militärische Rolle spielt, mit auf unterschiedliche Arten und Weisen den Führer Adolf Hitler zu töten. Der Kontakt zu politischen Gegnern und dann die Ausarbeitung, wie man dann nach diesem Attentat und dem Ausschalten des Führers dann auch einen Umsturz herbeiführt und dann auch eine neue politische Ordnung schafft, das war, soweit wir heute wissen, noch nur sehr rudimentär ausgebildet. Aber das müssen wir auch immer wieder uns vergegenwärtigen. Widerstand leisten, Widerstand vorbereiten ist etwas, was man im Geheimen tut. Und insofern ist es für Historiker aus der Perspektive des später Lebenden sehr, sehr schwierig, oft entsprechende Widerstandshandlungen und Pläne dann zu erkennen, einfach aus Quellenmangel. Doch jetzt wieder zurück in das Frühjahr 1943. Die Gruppe um Henning von Tresco lernte aus den ersten Anläufen und nutzte die schon vorhandenen Vernetzungen zu politischen Gegnern, um dann ab Sommer 1943 einen im Detail ausgearbeiteten Plan für einen Umsturzversuch zu machen. Detail ausgearbeitet heißt zum einen, es wurde militärisch sehr genau geplant und vorbereitet. Und es gab parallel dazu ausgefeilte Planungen für einen politischen Neubeginn. Es gab Aufrufe für eine Zeit danach. Es gab Überlegungen, wie kann auch eine politische Regierung aussehen, nachdem das nationalsozialistische Regime gestürzt worden wäre. Ein wichtiges Moment, ein wichtiges Instrument, mit dem dieser Umsturzversuch ab Sommer 1943 dann vorbereitet wurde, waren die sogenannten Walküre-Befehle. Das waren Befehle, die mit Billigung Hitlers in den ersten Kriegsmonaten schon ausgearbeitet wurden, um für den Fall, dass es im Deutschen Reich während des Krieges Zwangsarbeiteraufstände geben würde oder dass alliierte Fallschirmspringertruppen hinter der Front im Reichsgebiet abgesprungen wären, dass man dann militärisch in Deutschland agieren könne. Die Kampftruppen standen ja an den Fronten und in Deutschland selber waren Ausbildungseinheiten, da waren Einheiten, die dann wieder oder die Mannstärke wieder aufgefüllt werden musste, die neue Ausrüstung bekommen sollten, die umgruppiert wurden und natürlich auch der breite Bereich des Lazarettwesens. Aber das waren keine Einheiten, die sofort mit einem Anruf, mit einem Befehl zu Kampfeinheiten umstrukturiert worden werden können. Und dazu dienten diese Walküre-Befehle, dass man mit wenigen Mitteln diese verstreuten Einheiten dann zusammenbindet und um sie dann auch einzusetzen. Das war von Hitler abgesegnet worden und diese Walküre-Befehle wurden immer mal wieder aktualisiert. Und die Aktualisierung des Jahres 1943 nutzten dann militärische Gegner um Henning von Tresco und dann ab August 1943 auch Klaus Graf von Stauffenberg dazu, diese militärischen Befehle, diese Geheimbefehle, die in Tresoren lagen, umzuarbeiten, um sie zu nutzen als ein Instrument gegen das nationalsozialistische Regime, als ein Instrument, um Wehrmachtstruppen dann gegen die SS und den Sicherheitsdienst und gegen die NSDAP einzusetzen, um so bei einem Umsturzversuch dann die nationalsozialistische Bewegung und ihre militärischen und bewaffneten Kräfte ausschalten zu können. Und das ist eine ganz neue Dimension, die wir ab dem Jahr 1943 beobachten. Das machte man nicht mit Blick auf einen weiten Zeithorizont, sondern die Militärs und die politischen Gegner des Nationalsozialismus, die zu der Umsturzbewegung zusammengewachsen waren, planten für den Spätsommer, für den Herbst 1943 den Doppelschlag, also die Ermordung Hitlers und den Sturz des nationalsozialistischen Regimes, um etwas Neues, eine neue Regierung, eine neue politische Ordnung zu schaffen. Diese Pläne wurden aber immer wieder gestört. Insbesondere im militärischen Bereich wurden immer wieder wichtige Mitglieder der Umsturzbewegung an andere militärische Posten versetzt. Und damit musste man wieder neu planen. Ein weiterer Faktor war, dass Truppenteile, auf die man sich stützen wollte, in dem Moment, in dem man dann das Attentat ausgeführt hatte, plötzlich aus dem Großraum Berlin an eine der Fronten in Europa verlegt wurden, nicht mehr vorhanden waren und man so wieder neu planen musste. Der dritte Themenkomplex war schließlich die Frage, wer von den Verschwörern hat Zugang zu Besprechungen oder zu anderen Anlässen, bei denen Hitler war und auch erreichbar war. Denn anders als in den 30er Jahren lebte Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg extrem zurückgezogen. Und wenn er irgendwo auftrat, dann gab es extrem hohe Sicherheitsauflagen, schon für die weite Umgebung drumherum. Und diese drei Probleme hatten zur Folge, dass es im Spätsommer, Herbst 43, obwohl die Planungen weitgehend und sehr weit ausgearbeitet waren, eben nicht zu einem Umsturzversuch kam, der so ganz ähnlich ausgesehen hätte, wie das, was dann fast ein Jahr später, am 20. Juli, dann realisiert wurde, zumindest in Ansätzen. Als Anregung, einmal anders zu denken, auch wenn wir Historiker mal sehr vorsichtig sind bei der Frage, was wäre, wenn, so stellt sich doch die Frage, wenn ich vom 20. Juli 1944 schaue, wie gehe ich mit den Planungen vom Sommer, vom Herbst 1943 um? Ist das etwas, was ich mit zwei Sätzen erwähne und es interessiert mich nicht mehr? Oder ist es etwas, dem ich mehr Gewicht beimesse und dann auch frage, erzähle ich die Geschichte vielleicht mit mehreren Anläufen? Und da wäre dann der Spätsommer, Herbst 1943, ein ähnlich umfangreich geplanter Anlauf wie dann fast ein Jahr später der 20. Juli 1944.
Sie haben jetzt sehr viele Aspekte genannt und zu einigen möchte ich noch nachfragen. Ich gehe noch mal ganz weit zurück nach 1938 und der Sudetenkrise. Das ist ja dann noch vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, in dem sich hochgestellte Leute schon Ideen machen, wie man dieses System Hitler wegbekommen könnte. Hieß das auch in diesem Zeitpunkt schon zwangsläufig eine Tötung Hitlers oder war das vor dem Zweiten Weltkrieg auch eine pure Gefangennahme, Übernahme der Regierung, also ein Militärputsch, eine Möglichkeit?
Die Frage, ob man Hitler töten müsse, um das nationalsozialistische Regime zu stürzen, ist eine, die die Umsturzbewegung des 20. Juli von den allerersten Anfängen, in den 1930er Jahren bis zum 20. Juli dann begleitet und auf die es unterschiedliche Antworten innerhalb dieser heterogenen Umsturzbewegung gab. Beispielsweise war der Karl Gördler, der in weiten Teilen der politische zentrale Kopf der Umsturzbewegung war, bei dem ganz viele Fäden dieses Widerstandsnetzwerks im zivilen Bereich zusammenlief, war Gördler einer derjenigen, die immer wieder für die Lösung plädiert hat, dass man Hitler verhaften und dann vor ein Gericht stellen solle und nicht einen politischen Neubeginn mit einem Attentat auf das deutsche Staatsoberhaupt beginnen solle. Andere in der Umsturzbewegung haben von Anfang an argumentiert, der Nationalsozialismus, für den Hitler eine ganz wichtige Rolle spielt, ist etwas, was eine auf permanente Zerstörung, auf permanenten Kampf, permanentes Vernichten ausgerichtete Bewegung ist, die man nicht stoppen kann, solange der Führer, dem eine Schlüsselrolle zugesprochen wurde, der auch die rivalisierenden Machtzentren in der nationalsozialistischen Bewegung dann immer wieder neu austarierte und in ihrem Vernichtungsdrang weiter befeuerte, dass man nur mit dem Tod Hitlers auch aus der Logik der Nationalsozialisten überhaupt eine Chance hätte, da rauszukommen und einen politischen Neubeginn zu machen, weil nur dann überhaupt eine Chance gegeben wäre, dann auch die nationalsozialistische Bewegung als solche dann zu stoppen in ihrem Vernichtungswahn.
Sie haben zudem erwähnt, dass es zu Zeitpunkten dieser Planung 150 bis 200
Beteiligte gab. Das können ja nicht alles Leute gewesen sein, die in alle Einzelheiten der Ideen eingeweiht gewesen wären. Sonst wäre ja auch einiges nach außen gedrungen. Also andersrum gefragt, wie hat man dafür Vertrauen und Geheimhaltung gesorgt bei so vielen, zumindest partiellen Mitwissern?
Ich sage immer ganz bewusst Umsturzbewegung, die aus unterschiedlichen Gruppen und Zirkeln bestanden hat, die auch unterschiedliche Funktionen hatten und Wissen über die Details und über die Umarbeitung der Walküre-Befehle als Instrument des Umsturz. Darüber wussten fast alle Zivilisten im Rahmen der Umsturzbewegung nichts. Und auch viele Militärs wussten davon nichts. Das war ein Instrument, was Top Secret blieb und was dann peu à peu, zum Teil erst am 20. Juli selber, auch dann im militärischen Inner Circle dann weiter kommuniziert wurde, um das Funktionieren dieses Instrumentes nicht zu gefährden. Insbesondere im Bereich Richtung zivile Widerstandsgruppen gab es ganz unterschiedliche Informationsstände und die Weitergabe von Wissen. Das hing auch jeweils von den Personen ab, die kommunikativen Schlüsselpositionen saß. Karl Gördeler zum Beispiel, der politische Kopf, war jemand, der relativ viel von den politischen Zielen und den allgemeinen Informationen, dass man einen Umsturzplan anderen Mitverschwörern weitererzählt hat. Klaus Graf Stauffenberg als Militär hat eine ganz restriktive Informationsweitergabe gehabt, um die Planungen zu schützen und gegebenenfalls auch dann, um Mitverschwörerinnen und Mitverschwörer dann zu schützen. Für den Fall, dass sie dann in die Aufmerksamkeit der Gestapo dann geraten sollten. Und dass das nicht vollkommen abwegig war, zeigt die Geschichte der Umsturzbewegung. Der Kopf des Kreisauer Kreises, also dieser Widerstandsgruppe, die ab 1940 dann Politik und gesellschaftliche Gruppen übergreifend Planungen für ein nachnationalsozialistisches Deutschland gemacht hat. Helmut James Graf von Moltke wurde Anfang 1944 in einem ganz anderen Zusammenhang von der Gestapo verhaftet und dem gelang es, seine Einbindung in diese Widerstandskreise dann geheim zu halten und verdeckt zu halten. Und das hing auch mit einem geschickten Tarnen und Nicht-Weitergeben von Informationen zusammen. Und das zeigt, wie wichtig das war, dass man eben eine Verschwörung im Geheimen vorbereitet hat. Insofern sind diese Zahlen an Personen, heißt das nicht, dass die alle gewusst haben, was passiert, sondern das reichte von einzelnen wenigen, die vollumfänglich informiert waren, was passiert. Da sind wir bei zwei Handvoll wenige Tage vor dem 20. Juli. Und auf der anderen Seite dann Einzelnen, die wussten, es gibt Planungen für einen Umsturzversuch und die gesagt haben, in diesem Fall bin ich bereit, mich beim politischen und gesellschaftlichen Neustart zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Sei es nun politisch oder sei es nun als Gewerkschaftsvertreter oder indem man wieder die Gewerkschaften aufbaut oder. Das ist so die Bandbreite derer, die man dann mit den genannten Zahlen in der Größenordnung erreicht.
Gerade in diesem militärischen Widerstand sind das Leute, die im NS-Regime an hohen Positionen sitzen, die Karriere gemacht haben. Aus welchen Beweggründen entscheiden Sie sich dann doch, in diesen Widerstand zu treten und auch damit wohl verbunden, was war denn Ihre Vision für das Deutschland nach Hitler, nach dem Nationalsozialismus?
Die Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. Die ist nur individuell zu beantworten. Also ich müsste Ihnen 150 bis 200 unterschiedliche Antworten geben, weil sowohl bei den Zivilisten wie bei den Militärs haben wir ganz unterschiedliche Haltungen und Lebenswege in der Zeit von 1933 bis zum 20. Juli 1944. Vielleicht zeige ich es an drei Beispielen. Einmal das Beispiel des Sozialdemokraten Julius Leber, der schon in der Weimarer Republik ein strikter Gegner des Nationalsozialismus war, der dann 1933 von den Nationalsozialisten gleich ins Konzentrationslager gesteckt wurde, da Jahre verbracht hat und nach der Freilassung sich sofort wieder versucht hat, mit politischen Gegnern des Nationalsozialismus zu vernetzen und der in der Umsturzbewegung dann in eine politisch wichtige Rolle gerutscht ist. Julius Leber wird dann als einer derjenigen in Aussicht genommen, der nach einem Sturz des nationalsozialistischen Regimes Reichskanzler werden sollte. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist der Nationalsozialist Graf Heldorf, der Polizeipräsident in Brandenburg und Berlin ist, zu Beginn des Nationalsozialismus, der politische Gegner des Nationalsozialismus verfolgen, foltern und hinrichten lässt, der dann aber im Krieg schrittweise sich vom Nationalsozialismus abwendet und dann in der Umsturzbewegung des 20. Juli dann sich an führender Position engagiert. Dann haben wir Menschen wie Klaus Graf Stauffenberg, der 1933 junger Offizier ist, gerade heiratet, eine Familie aufbaut und dann einfach seine militärische Laufbahn durchläuft im Nationalsozialismus, dann im Rahmen der Kriegsvorbereitungspolitik dann auch schneller Karriere macht, als er das hätte in der Weimarer Republik machen können und der dann so seinem Kriegshandwerk, so wie hat er das genannt, dann auch im Krieg zunächst mal dann mit Überzeugung und Engagement dann folgte und das umsetzte. Bei Stauffenberg setzt dann die Wendung gegen den Nationalsozialismus und die Entscheidung für Widerstand im Frühjahr 1942 ein, als drei Dinge zusammenkommen. Also wir sind ja schon weit im Zweiten Weltkrieg mit drin. Der erste Punkt ist für Stauffenberg in dem Moment der beginnende Holocaust in Form der Massenerschießung durch die Einsatzgruppen in Kombination mit der extrem brutalen Besatzungspolitik in der Sowjetunion, in der weite Teile der besetzten Gebiete dann auch entvölkert werden, wo Völkermord begangen wird und in noch größeren Umfange dann Völkermord geplant ist. Die Nationalsozialisten sprachen von einer Umvolkung ganz Ost-Mitteleuropas mit 30, 40 Millionen geplanten Toten. Und das war der zweite Punkt für Stauffenberg. Und der dritte Punkt für Stauffenberg, sich zu Widerstand zu entscheiden, war ein genuin militärischer, der uns heute sehr fremd vielleicht erscheinen mag. Nämlich, dass Stauffenberg zu dem Zeitpunkt schon erkannte, dass die oberste militärische Führung Deutschlands und Hitler sich gemeinsam weigerten, die Realitäten des Krieges wahrzunehmen. Und diese Weigerung hatte zur Folge, dass Zehntausende deutscher Soldaten immer wieder in einen sinnlosen militärischen Tod geschickt wurden. Wichtig ist hier das Wort sinnlos. Für Stauffenberg war klar, ein Soldat, für den ist es normal, dass er im Krieg tötet oder auch getötet wird. Aber der sinnlose Tod hieß in dem Falle, dass es einfach nur ein Verheizen der Menschen, der Soldaten ist. Und das konnte Stauffenberg mit seinem Ethos, mit seinem Verantwortungsbewusstsein als Offizier, als Vorgesetzter nicht vereinbaren. Und das war für Stauffenberg dann der dritte Grund, sich gegen den Nationalsozialismus zu entscheiden. So gesehen gibt es viele unterschiedliche Wege in den Widerstand, in die Umsturzbewegung des 20. Juli.
War denn bei diesen Planungen, die ab 1943 dann verstärkt wurden, klar, dass Hitler sterben muss? Oder gab es auch da immer noch Überlegungen, ob eine Festsetzung, eine Gefangennahme auch eine Möglichkeit wäre?
Für die militärischen Kreise um Stauffenberg und Henning von Treskow war 1943 ganz klar, dass es ohne das Töten des Diktators ein Umsturz überhaupt gar keine Chance hatte. Karl Gördler, der ja eine zentrale Rolle im zivilen Teil dieser Umsturzbewegung spielte, hatte diese Erkenntnis auch zu diesem Zeitpunkt nicht geteilt.
Sie haben gerade die Vielfalt an Ideen, den langen Vorlauf und auch die Möglichkeiten und verschiedenen Ansichten der Personen dargestellt. Wie kommt es nun aber dann doch konkret dazu, dass ausgerechnet Stauffenberg, ausgerechnet am 20.07., ausgerechnet in der sogenannten Wolfsschanze mit einer Bombe versucht, Adolf Hitler zu töten?
Für den Umsturzversuch gab es eine Frage, die geklärt werden musste, nämlich wer von den Verschwörern hat Zugang zu Hitler? Und das war den Winter 1943, 1944 ein ganz großes Problem. Stauffenberg, er ist immer noch Offizier und noch kein General, wird im Juni 1944 befördert. Und mit dieser Beförderung verbunden ist die Möglichkeit, dass Stauffenbergs Chef, ein General, Stauffenberg vereinzelt mit zu Besprechungen mit Adolf Hitler mitnehmen kann und darf. Und damit tut sich für die Umsturzbewegung im Juni 1944 ein neues Möglichkeitsfeld auf. Stauffenberg hat dann im Juli mehrere Treffen, mehrere Besprechungen, an denen auch Hitler teilnimmt. Am 6. Juli und am 11. Juli bringt Stauffenberg dann Sprengstoff jeweils mit und hofft darauf, dass ein Mitverschwörer im Führerhauptquartier Oberer Salzberg, wo Hitler zu dem Zeitpunkt noch war, dann das Attentat ausführt. Die Schwierigkeit bei diesem Termin war, dass anders als ursprünglich von der Umsturzbewegung geplant, Göring und Himmler jeweils auch nicht bei den Besprechungen dabei waren. Dann verlegt Hitler sein Führerhauptquartier wieder vom Obersalzberg weg in die Wolfschanze, also nach Ostpreußen. Und am 15. Juli ist Stauffenberg erneut in der Wolfschanze. Und in dieser Tag hätte eigentlich der Tag des Umsturzes werden sollen. Es war alles vorbereitet. Stauffenberg fliegt mit dem Flugzeug zur Besprechung in die Wolfschanze. Zugleich werden schon morgens die ersten Umsturzbefehle ausgelöst und ausgegeben an zahlreiche militärische Einheiten im Großraum Berlin. Die zivilen Verschwörer hoffen darauf, dass etwas passiert. Graf Heldorf, der schickt Polizeibeamte, damit die führenden Nationalsozialisten, die in Berlin sind, verhaftet werden können. Doch dann läuft es nicht mehr planmäßig. Es gibt mehrere kurze Besprechungen. Stauffenberg bekommt von seinen Mitverschwörern in Berlin und in der Wolfschanze das Signal, schlag nicht zu, Himmler ist nicht dabei. Stauffenberg entscheidet schließlich, sich über die Bedenken hinwegzusetzen. Aber dann verlässt Hitler die Besprechung. Das ist insofern wichtig, als dass Stauffenberg bei den Umsturzplänen eine doppelte Rolle übernehmen musste. Einerseits sollte er die Bombe zünden, andererseits sollte er schnellstmöglich mit dem Flugzeug, und die Flugzeit waren etwa 2,5 Stunden, nach Berlin zurückfliegen und in Berlin dann die Walküre-Befehle mit ausgeben. Denn nicht jeder durfte diese Walküre-Befehle einfach aus den Tresoren rausholen lassen und konnte die beglaubigen. Dazu brauchte man Stauffenberg in Berlin. Deswegen hatte Stauffenberg die Doppelrolle und deswegen musste Stauffenberg mit Sprengstoff mit Zeitzünder arbeiten, damit er aus der Führerbesprechung hinausgehen konnte und nach Berlin zurückkehren sollte. Ansonsten wäre es nur ein Attentat auf Hitler gewesen und der Umsturzteil hätte nicht mal theoretisch eine Chance gehabt, realisiert zu werden. Das ist in Kürze der 15. Juli 1944, also der Tag, an dem eigentlich all die Planungen, die wir mit dem 20. Juli verbinden, angelaufen waren, die dann im Nachhinein mühsam als Übungen mit den Walküre-Befehlen dann versucht wurde zu tarnen, weil es ja schon merkwürdig gewesen war, dass plötzlich Truppen um Berlin in Alarmbereitschaft versetzt wurden. Und die gleichzeitig bei dem zivilen Teil der Umsturzbewegung dann große Enttäuschungen ausgelöst hatten. Denn Sie können sich ja vorstellen, wir hatten im Spätsommer, Herbst 1943 den großen Versuch, der nicht realisiert werden konnte. Es gab dann weitere Anläufe, ein Attentat auf den Führer zu planen, die dann 1944 nicht realisiert werden konnten. Die Details wurden natürlich aus Sicherheitsgründen in der Umsturzbewegung nicht einem größeren Kreis mitgeteilt, warum es nicht geklappt hatte. Und jetzt am 15. Juli, wo alles soweit anlief und dann bestens vorbereitet schien, nun wieder dieser Abbruch. Große Enttäuschung bei vielen der zivilen Verschwörer war die Folge. Und ein Schwinden der Erwartung, dass es überhaupt noch etwas geben würde. Und das ist der Hintergrund, vor dem wir das anschauen sollten, was dann am 20. Juli passierte, was geklappt hat und was auch nicht geklappt hat.
Ich finde vor allem jetzt den Aspekt interessant, das hatte ich vorher so auch noch nie gehört, dass nicht nur Adolf Hitler ein Ziel war, sondern auch potenziell die zweite Reihe, also Himmler, Goebbels, Göring. Waren die denn am 20. Juli dann auch mit dabei gewesen?
Am 20. Juli stellte sich ebenso wieder die Frage, was machen wir bei einer Besprechung, zu der Stauffenberg geht und wenn Himmler und Göring nicht dabei sind. Und Stauffenberg blieb bei der Entscheidung, die er am 15. Juli umsetzen wollte, zu der er aber dann nicht mehr kam, weil Hitler die Besprechung schon verlassen hatte, nämlich das Attentat auch durchzuführen, wenn nur Hitler ohne Himmler und Göring dabei bei der Besprechung gewesen wären. In den Tagen nach dem 15. Juli hat sich Stauffenberg in Berlin noch einmal mit seinen engsten Mitverschwörern beraten und diese haben ihm den Rücken gestärkt, dass er am 20. Juli auf jeden Fall handeln solle, wenn er eine Chance hat, das Attentat auf Hitler auszuführen.
Und dann würde ich Sie als nächstes bitten, eben diesen berühmten 20. Juli 1944 in seinem Ablauf einmal zu schildern.
Am Morgen des 20. Juli 1944 gegen 7 Uhr wird Klaus Graf Stauffenberg zusammen mit seinem Adjutanten und von seinem Bruder an den Flughafen südlich von Berlin gebracht, damit er von dort aus mit dem Flugzeug zur Wolfschanze fliegt. Er kommt im Laufe des Vormittages in der Wolfschanze an, hat eine Reihe von Vorbesprechungen mit unterschiedlichen militärischen Gesprächspartnern und wird dann in die vorgezogene Besprechung mit Hitler einbestellt. Das hat zur Folge, dass Stauffenberg dann unter extremem Zeitdruck kommt und auf dem Weg in die Führerbesprechung, nachdem er schon mehrere Sicherheitsschleusen passiert hat, er dann die Bombe mit dem Zeitzünder scharf macht. Dieser Zeitzünder war ein Zünder, der chemisch funktionierte und den man, um ihn auszulösen, mit einer Zange quetschen musste. Da Stauffenberg ja Kriegsinvalide war, eine Hand verloren hatte, an der anderen Hand auch noch im Finger fehlte, hatte man ihm extra eine Spezialzange gebaut, damit er diese Tätigkeit überhaupt machen konnte. Er und sein Adjutant wurden dabei aber gestört, weil Stauffenberg dringend in die Besprechung kommen sollte zum Führer, was zur Folge hatte, dass Stauffenberg nur eine der beiden Bomben hat dann scharf machen können und diese in seiner Aktentasche mit in die Führerbesprechung genommen hat. Nach ein paar Minuten, Stauffenberg hatte die Aktentasche direkt neben Hitler auf den Boden gestellt, verließ Stauffenberg unter dem Vorwand, er müsse noch ganz kurz telefonieren, um eine wichtige Information für die Besprechung einzuholen, in den Raum. Und kurze Zeit später explodierte gegen 12.42 Uhr die Bombe in der Besprechungsbaracke. Kurz vorher hatte einer der Teilnehmer die Tasche mit der Bombe aus dem Nahbereich von Hitler weggenommen und eine andere Seite hinter ein Bein des schweren Besprechungstisches gestellt, sodass bei der Explosion dann diejenigen, die in der unmittelbaren Nähe der Bombe standen, die Militärs dann getroffen wurden, während Hitler nur leichte Verletzungen dann erlitt. Stauffenberg verließ parallel dazu, er beobachtete aus einer größeren Distanz die Explosion der Bombe. Er verließ die Sperrkreise des Führerhauptquartiers und konnte dann ab 12:15 zurück nach Berlin fliegen mit einem Militärflugzeug. Bis Stauffenberg in Berlin war, sollte es dann lange dauern, 2,5 Stunden Flug. Dann musste er vom Flughafen südlich von Berlin noch in den Bendlerblock fahren, sodass er erst deutlich nach 16 Uhr im Bendlerblock, das war die Dienststelle, wo er dann sein Büro hatte, ankam. In der Wolfschanze, als die Bombe explodierte, wurde die Wolfschanze abgeriegelt, unmittelbar nachdem Stauffenberg das Führerhauptquartier dann verlassen hatte. Die Verletzten wurden dann versorgt und Hitler wartete darauf, dass nach kurzer Zeit Himmler, der Führer der SS, dann kam, um die Ermittlungen für diesen Anschlag auf den Führer dann einzuleiten. Himmler und Hitler waren zunächst einmal davon überzeugt, dass es ein Attentat war. Und zwar nur ein Versuch, den Führer zu töten. Da Hitler überlebt hatte, entschied er mit einer kurzen Verzögerung, den italienischen Duce, den Führer des italienischen Faschismus, Mussolini, dann in der Wolfschanze zu empfangen und dann auch einfach das Staatsbesuchsprogramm durchzuziehen und dem Mussolini von dem Attentat zu erzählen. Erst viel später, um 17 Uhr, erkannten Hitler und seine Umgebung in der Wolfschanze, dass es nicht nur ein Versuch gewesen war, den Führer zu töten, sondern dass der Attentatsversuch der Auftakt für einen Umsturz war. Dazu muss ich jetzt nach Berlin springen. Als Stauffenberg im Flugzeug gegen Wolfschanze saß am Vormittag, wussten einzelne Mitverschwörer, heute wird Stauffenberg die Bombe zünden. Und sie warteten auf ein Signal aus der Wolfschanze. Es gab über Mittag erste einzelne widersprüchliche Signale, aber keine eindeutigen Botschaften. Und die Verschwörer in der Wolfschanze kommunizierten auch keine klaren Botschaften in den Bendlerblock. Es war klar, es ist ein Attentat passiert, ob Hitler überlebt hatte oder nicht. Da schwankten diejenigen, die die Informationen bekamen in Berlin hin und her, weil es nicht eindeutig war. Gegen 16 Uhr, als Stauffenberg schon gelandet war und kurz vom Flughafen angerufen hatte, begannen dann die engsten Verschwörer um Stauffenberg gegen den Willen ihrer Vorgesetzten, die zögerten, dann die Walküre-Befehle auszulösen, weil sie glaubten, wie Stauffenberg sagte, der Führer ist tot. Und Das Versenden dieser ersten Umsturzbefehle brauchte etwas Zeit und es dauerte etwa eine Stunde, bis die Wolfschanze, also bis Hitlers Umgebung, über Umwege mitbekam, dass es diese Umsturzbefehle auch gibt. Und ab dem Zeitpunkt, ab 17 Uhr, haben wir dann eine Parallelität. Wir haben einerseits im Bendlerblock die Verschwörer um Stauffenberg, der inzwischen eingetroffen war, die versuchten mit den Walküre-Befehlen den Umsturzversuch zu realisieren. Und wir haben auf der anderen Seite von der Wolfschanze aus den Versuch von Hitler und seiner Umgebung, diesen Umsturzversuch mit Gegenbefehlen niederzuschlagen. Und das prägt dann den Nachmittag und den Abend des 20. Juli. Diese Befehle gingen nicht nur an Soldaten und Truppeneinheiten in und um Berlin, sondern überall im Reichsgebiet und zum Teil darüber hinaus. Das möchte ich an drei Beispielen kurz veranschaulichen, wie an unterschiedlichen Orten im deutschen Herrschaftsbereich am 20. Juli am Abend Dinge passierten. Das erste Beispiel ist Krakau. Dort gab es um 18.45 Uhr im Radio dann Meldungen, dass ein Attentat auf den Führer versucht worden wäre und dass Hitler überlebt habe. Die dortigen Wehrmachtssoldaten, die solidarisieren sich sofort mit Hitler und schicken eine Solidaritätsbekundung Richtung Wolfschanze. Als um 20 Uhr erste Befehle der Umsturzbewegung in Krakau eintreffen, reagiert Krakau damit, dass sie sofort die Führertreue betonen und jeglichen Gedanken an ein Mitmachen, einem Umsturz, dann eine Absage erteilen. Zweites Beispiel, Stuttgart. In Stuttgart treffen die Umsturzbefehle ein, aber die dortigen Verantwortlichen im Wehrkreiskommando, so heißt die militärische Dienststelle in Stuttgart, machen Feierabend und sitzen das Ganze aus. Sie tauchen einfach ab. Drittes Beispiel, Paris. In Paris ist eine besonders aktive Verschwörergruppe, die schon am Vormittag erste Vorbereitungen treffen, weil sie wissen, dass an dem Tag Stauffenberg erneut in die Wolfschanze fliegt, um das Attentat durchzuführen. Am Nachmittag aktiviert diese Verschwörergruppe in Paris dann zahlreiche Umsturzbefehle, sodass sie im Laufe des Abends in Paris über 1100 Mann, über 1100 schwer bewaffnete von SS und SD festnehmen. Damit schalten die Verschwörer in Paris das Herz von SS und SD in Paris, das Herz dieser NS-Organisationen für das besetzte Frankreich zunächst einmal aus. In Paris klappen die Planung für einen Umsturz wie am Schnürchen. Und erst der Zusammenbruch, die Niederschlagung des Umsturzversuches im Bendlerblock in Berlin führen dazu, dass dann in Paris auch die festgenommenen Mitglieder von SS und SD wieder freigelassen werden. In Berlin zeigt sich, wenn man auf den Bendlerblock schaut, wie schwer die Verschwörer es hatten. Denn selbst in ihrer eigenen Dienststelle, dem Bendlerblock, zogen viele Soldaten, Kameraden, Offiziere, Generäle nicht mit, sondern fühlten sich Hitler und dem Nationalsozialismus verbunden und stellten sich dem Umsturzversuch entgegen. Und so konnten dann peu à peu in Berlin treue Anhänger der Wehrmacht und dann später von der SS dann peu à peu die Macht wieder übernehmen, nachdem es zunächst kurzfristig den Verschwörern gelungen war, das Regierungsviertel in Berlin besetzen zu lassen. Nur mit dem Pferdefuß, dass die Soldaten, die das Regierungsviertel besetzt hatten, ganz überwiegend mit ganz wenigen Ausnahmen, nicht in den Umsturzversuch, in die Umsturzpläne eingeweiht waren und auch nicht bereit waren, sich gegen den Nationalsozialismus, gegen Hitler zu stellen.
Stauffenberg und die Mitattentäter werden ja noch in den nächsten Stunden am Ende des Tages sterben. Stauffenberg wird so von jemandem, der Teil des NS-Systems, der das Militär war, zu einem Opfer des NS-Systems. Wie laufen die Ermittlungen gegen die Verschwörer und dann auch gegen den weiteren Kreis, die Familien, die Beteiligten ab?
Die Reaktionen auf den Umsturzversuch folgen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Stauffenberg und drei Mitverschwörer werden im Bendlerblock noch in der Nacht zum 21. Juli sofort von der Wehrmacht erschossen, standrechtlich erschossen. Ein mitverschworener ehemaliger General bekam die Möglichkeit, sich selber das Leben zu nehmen. Nachdem ihm das nicht gelungen war, hat dann ein Wehrmachtsoffizier dann dem Schwerstverwundeten dann eine Kugel gegeben, sodass General Beck dann auch in der Nacht zu Tode kam. Die anderen Mitverschwörer würden peu à peu verhaftet. Zunächst einmal diejenigen, die im Bendlerblock waren, und dann begannen die Ermittlungen der Gestapo, die eine große Sonderkommission dafür gebildet hatte, und versuchten dann rauszubekommen, wer gehört eigentlich zu diesem Umsturzversuch dazu. Und peu à peu hat man dann begonnen, dieses Netzwerk von vielen, vielen Menschen, die verdächtig waren, aufzurollen und hat dann geguckt, wer hat wen besucht, wer hat mit wem Briefe ausgetauscht. Man hat Beschlagnahmungen und Verhaftungen gemacht, man hat Menschen verhört und gefoltert, um aus ihnen die Wahrheit herauszupressen. Und das galt vor allem für die Männer, für die militärischen, für die Militärs und dann auch bald für die Zivilisten, weil man auch Listen fand, wen man als politische Ansprechpartner für eine Zeit nach einem erfolgreichen Umsturz heranziehen wollte, wen man dann auch für eine Regierung nach einem Umsturz heranziehen wollte. So hatte die Gestapo eine ganze Reihe von Material schnell bei der Hand, um entsprechende Verhaftungen durchzuführen und dann Verhöre und Folter, um so peu à peu diese Umsturzbewegung aufzudecken. In den meisten Fällen führte das dann zu einem Prozess vor dem Volksgerichtshof und einer entsprechenden Verurteilung. Auch da in den meisten Fällen Todesurteil mit meist schnell folgender Hinrichtung. Nur wenige wurden dann zu Haftstrafen verurteilt. Einige wurden gar nicht vor den Volksgerichtshof gestellt, sondern dann direkt ins Konzentrationslager gesteckt, weil man aus unterschiedlichen Gründen befürchtete, dass dies negative Konsequenzen für das Image des Nationalsozialismus haben konnte. Denn Hitler hatte sofort ausgegeben, die Propaganda von Goebbels hat dies aufgenommen und verbreitet, dass es nur eine Tat von einer ganz kleinen Clique war. Einer kleinen Clique verbrecherischer Verschwörer, wie Hitler gesagt hatte. Und die Ermittlungen der Gestapo zeigten dann relativ bald, dass das so nicht stimmte, dass es ein deutlich größeres Netzwerk war. Aber das haben die Nationalsozialisten aus Propagandagründen dann verheimlicht. Das war jetzt die Reaktion mit Blick auf die Verschwörer, genauer gesagt auf die männlichen Verschwörer. Denn bei der Vorbereitung des Umsturzversuches hatten nicht nur Männer ihren Teil geleistet, sondern auch zahlreiche Frauen. Frauen waren Kuriere, Frauen hatten sich an Nachkriegsplanungen beteiligt, Frauen hatten als Schreibkräfte und Vertraute von Stauffenberg und Treskow geholfen, die Walküre-Befehle zu Instrumenten des Umsturzes zu machen und alte Versionen der Befehle dann zu vernichten und neue auch für den Umsturz bereitete Walküre-Befehle in die Tresore zu legen. Diese Frauen wurden zum Teil von der Gestapo zwar verhört und in einzelnen Fällen auch kurz verhaftet, aber nie in die Kategorie Täter, Täterin eingestuft. Das ist überraschend. Wenn wir uns anschauen, wie die Gestapo gegenüber Widerstandsgruppen vorging, die der Arbeiterbewegung angehörte, da war es für die Gestapo selbstverständlich, dass auch Frauen dort Täterinnen sein konnten und die Frauen wurden entsprechend verfolgt. Mit Blick auf den 20. Juli, auf diesen breiten Umsturzversuch, konnten sich ganz offensichtlich die Gestapo-Ermittler nicht vorstellen, dass Frauen ihren Teil an dieser Umsturzvorbereitung dann beigetragen haben könnten. So schreiben sich dann auch Geschlechtervorstellungen in Ermittlungen rein. Für die Frauen, die zu Familien des 20. Juli gehörte, bedeutete das, dass sie selbst nicht vor den Volksgerichtshof gestellt wurden, aber in vielen Fällen wurden sie doch in Sippenhaft genommen. Das heißt, sie wurden verhaftet, weil sie Angehörige, enge Verwandte eines Mitglieds der Umsturzbewegung war. Und so über Monate, in Teilen bis zum Kriegsende, dann in Gefängnissen und Konzentrationslagern dann inhaftiert. Die Kinder der Familien des 20. Juli wurden zumindest für den Inner Circle der Umsturzbewegung wurden in eine besondere Form der Sippenhaft genommen, von ihren Müttern getrennt, in ein Kinderheim in den Harz nach Bad Sachsa gesteckt und dort inhaftiert. Die Stauffenberg-Kinder beispielsweise mussten dort auch ihren Namen ablegen, weil Himmler vorgegeben hatte als Auftrag, die Sippe Stauffenberg bis ins letzte Glied auszulöschen. Und die wurden in Bad Sachsa unter dem Namen Meister geführt. Viele der Unterlagen sind verloren gegangen. Trotzdem ist es sehr plausibel, dass die Stauffenberg-Kinder perspektivisch dann zur Adoption in SS-Familien gegeben werden sollen, und jetzt kommt die Vorstellung der Nationalsozialisten hinein, um dieses arische Erbgut dann für den Volkskörper zu bewahren. Dazu ist es nicht gekommen. Die Stauffenberg-Kinder sind im Sommer 1945 von den Amerikanern in diesem Kinderheim im Harz befreit worden. Und auch die Mutter hat die Haft in Gefängnissen und Konzentrationslagern überlebt, hatte in der Haft auch noch ein Kind zur Welt gebracht. Und nach dem Krieg wurden im Falle der Stauffenberg Kinder und Witwe, konnten diese dann sich dann glücklich wieder treffen. Die Trauer um den erschossenen Vater blieb natürlich davon unberührt. Wenn wir uns auf die Reaktionen des Regimes konzentrieren, sollten wir neben den Verfolgungsmaßnahmen auch noch andere Dinge in den Blick nehmen. Das eine ist, wie reagierte das, was wir nationalsozialistische Volksgemeinschaft nennen, auf den 20. Juli. Und da können wir zum einen sehen, dass überall im Reich große Kundgebungen, Veranstaltungen durchgeführt wurden, bei denen sich dann Tausende von Menschen mit Hitler solidarisierten. Jetzt stellt sich die Frage, inwiefern war das Propaganda, inwiefern war es mehr? Es ist natürlich sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Wenn man jedoch in Feldpostbriefe und in Tagebücher der Zeit Juli 44, Anfang August 44 schaut, so findet man sehr, sehr oft Äußerungen der Empörung darüber, dass man auf Hitler, auf den Oberbefehlshaber im Krieg dann aus den eigenen Reihen einen Anschlagversuch gemacht habe. Und das wird als etwas dargestellt, das Verrat ist am Volk, am Führer, an der Nation, an Deutschland. Und so finden sich in Tagebüchern und in Feldpostbriefen auch viele Entsprechungen zu den Deutungen, die Goebbels in seiner Propaganda in die Bevölkerung hineingetragen hat. Wenn man auf eine machtpolitische Dimension schaut, so sieht man, dass Himmler, der Führer der SS, innenpolitisch oder innerhalb der NS-Bewegung gewonnen hat durch den Umsturzversuch, weil Himmler jetzt auch den Zugriff bekommt auf die Wehrmachtseinheiten in Deutschland. Er wird Befehlshaber über die Wehrmachtsteile in Deutschland und somit hat er dann neben der Waffen-SS jetzt auch den zweiten Strang der militärischen Macht dann zumindest im Reichsgebiet dann ab dem 20. Juli unter sich vereint. Und in diesem Zusammenhang sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass Himmler ja auch die alles, was mit Polizei war, schon in den 30er Jahren in seinen Machtbereich dann integriert hat. Und insofern Himmler dann, was die Befehlsgewalt über bewaffnete Einheiten im nationalsozialistischen Deutschland anbelangte, mit dem 20. Juli der mit Abstand stärkste Player nach Adolf Hitler.
Das sind die Zeitläufe und die Auswirkungen zunächst einmal des 20. Juli 1944. Das Attentat, der Umsturzversuch ist gescheitert. Was bedeutet das für das kriegsführende Deutschland, das ja noch fast ein Jahr lang im Zweiten Weltkrieg sein wird?
Nach dem Scheitern des Umsturzversuchs des 20. Juli geht die Kriegs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten weiter. Der Holocaust wird weiter realisiert. Der Ausbau des KZ-Außenlagersystems wird insbesondere im Reich beschleunigt fortgesetzt und das, was wir Vernichtung durch Arbeit nennen, dann in immer größerem Umfang und immer weiter praktiziert. Dadurch, dass die deutschen Truppen radikal auf dem Rückzug sind, kommt es dazu, dass die Alliierten peu à peu Konzentrationslager und Vernichtungslager befreien können. Vor einer solchen Befreiung kommt es häufig dazu, dass die Nationalsozialisten die in den Lagern inhaftierten Menschen dazu zwingen, noch über hunderte von Kilometern Todesmärsche zu unternehmen, um in andere Lager gesteckt zu werden oder unterwegs umgebracht zu werden. Auf einer ganz anderen Ebene geht der Krieg ebenfalls weiter in weiten Teilen Europas. Ich denke hier beispielsweise an den Luftkrieg, der bei der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten und dann in der zweiten Phase auch im Reichsgebiet dann zu hohen Opferzahlen führt. Ich denke aber auch an die direkten Folgen des Kriegs am Boden, der zum Teil mit einer großen Brutalität und mit wenig Rücksicht auf Zivilisten geführt wird und so dann zu vielen Opfern führt. Die Opferzahlen sind immer schwierig zu kalkulieren. Relativ gesicherte Opferzahlen haben wir mit Blick auf deutsche Soldaten. Und da zeigt sich, dass im letzten Jahr des Krieges, also vom 20. Juli dann bis Mai 1945, so viele deutsche Soldaten zu Tode kommen, wie in der gesamten Zeitraum von 1939 bis Sommer 1944. Das ist vielleicht ein Indikator dafür, wie auch in den anderen Bereichen dann die Kriegsopferzahlen dann vielfach im letzten Jahr des Krieges nochmal hochschnellen. Und wir dürfen natürlich nicht aus dem Auge verlieren, Fortsetzung des Krieges heißt auch immer, dass die Nationalsozialisten ihre Politik der ethnischen Säuberungen dann auch noch fortsetzen können mit entsprechenden hohen Opferzahlen und dann damit eine Dynamik in Bewegung gesetzt haben und in Bewegung halten, die dann ja auch über das Kriegsende 1945 hinaus dann weite Teile Europas prägen wird. Wir haben jetzt viel über den 20. Juli 1944 als ein Datum gesprochen, das stellvertretend steht für eine Umsturzbewegung von deutschen Hitlergegnerinnen und Gegnern, die nicht nur den Diktator umbringen wollen, sondern etwas Neues, eine neue politische und gesellschaftliche Ordnung an die Stelle der NS-Diktatur setzen wollen. Eine neue Ordnung, die basieren soll auf Rechtsstaatlichkeit, auf einer neuen moralischen Basis erfolgen soll, die sich strikt abgrenzt von der menschenverachtenden NS-Weltanschauung und die eine Planung in eine andere Zeit sich vorgenommen hat. Auch wenn viele der Pläne, wie das ganz konkret aussehen sollte, noch vage und widersprüchlich blieben. Ich habe immer bewusst von Umsturz gesprochen und habe damit eine bestimmte Perspektive eingenommen. Aus Sicht der Nationalsozialisten war der 20. Juli kein Umsturz, sondern es war ganz eindeutig, es war ein Putschversuch, etwas Illegitimes, was Illegales. Die Begrifflichkeit, mit der wir über ein historisches Ereignis, über ein historisches Datum sprechen, die ist Teil unserer Perspektive, unserer Einordnung des Geschehens in eine längere Dimension. Sie ist verbunden mit Werten, mit politischen Überzeugungen und mit dem Standort des Urteilenden und des Sprechenden. Und da sind wir jetzt auch an dem Punkt, der dann sehr, sehr spannend ist, genauer sich anzuschauen. Denn die Deutung des 20. Juli 1944, der Geschehnisse, der Personen, des Umsturzversuchs, das unterlag und unterliegt bis heute einem tiefgreifenden Wandel. Und dieser Wandel erfolgt in einer Demokratie, in einer demokratischen Ordnung vielstimmig. In gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen, in Diskussionen, manchmal auch im Streit. Und so verhandelt eine Gesellschaft dann im Blick auf Vergangenheit, im Blick auf den 20. Juli, dann auch immer wieder neu, wo stehen wir, wie verstehen wir uns, wie positionieren wir uns zu Demokratie, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und was hat das für Folgen für unseren Blick auf die Geschichte, Geschichte allgemein, auf die Geschichte des Nationalsozialismus und auch auf die Geschichte des 20. Juli. Doch das ist einen eigenen Podcast wert. Oder aber, wenn Sie es lieber mögen, können Sie sich das sehr gerne bei uns in Stuttgart in der Stauffenberg Erinnerungsstätte anschauen, wo wir dieses Thema des Erinnerns dann mit Exponaten, mit Filmen und mit zahlreichen anderen musealen Zugängen unserem Publikum nahebringen.